Herzlich willkommen bei Video Reloaded, deinem Podcast über Videokommunikation 4.0. Hier bekommst du spannende Insights, Know-how und Impulse für Videokommunikation in und von Unternehmen. Ich bin dein Podcast-Host Florian Gübser und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Was lässt sich aus Klicks, Views und Verhalten auf LinkedIn ablesen? Das erfahren wir heute von Michael Schreck, denn er ist Social Data Analyst und leitet das Social Media Consulting bei Computers and Lessons. Gemeinsam mit Norbert Schuster, den ich ja kürzlich auch im Podcast hatte, entwickelte er die datenbasierte RedRope-Strategie für LinkedIn. Mit Zugriff auf die LinkedIn-API analysiert er Plattformdaten, um Buyer-Personas und Verhaltensmuster zu erkennen. Sein Wissen teilt er unter anderem als Speaker auf der Demexco. Und heute geht's um das Thema, wie lässt sich Verhalten auf LinkedIn messen und was bringt das? Welche Rolle spielt dabei der Einsatz von Video in der Unternehmenskommunikation? Und wie verändert datenbasierte Analyse den Blick auf Zielgruppen und Inhalte? Grüß dich, Michael. Schön, dass du in meinem Podcast dabei bist.
Grüß dich, Florian. Vielen Dank für die Ehre, dass ich heute da sein darf. Und ich freue mich riesig, dass wir heute zueinander gefunden haben.
Ja, sehr schön. Wir haben uns ja schon vor einer ganzen Weile kennengelernt und letztes Jahr auf der Ivalanche Wiesn uns lange unterhalten über deine Tätigkeiten. Ich finde das super spannend, dass du, ja, ich sag's mal knallhart, ziemlich präzise analysieren kannst anhand der Daten, auf die du Zugriff bei LinkedIn hast, wie Menschen agieren und wie das alles vor sich läuft. Vielleicht sollte man noch erwähnen, dass du einer von wie viele Menschen weltweit bist, die das überhaupt haben und LinkedIn zertifiziert sind?
100 in Europa.
Ah, in Europa. Immerhin, nur 100 in Europa haben von LinkedIn die Erlaubnis zertifiziert, diese Daten anzuzapfen und zu analysieren. Und daraus entwickeln sich natürlich ganz spannende Fragen, die ich dir auch gerne stelle, wenn wir unsere drei Einstiegsfragen hinter uns gebracht haben, die ich letzte Mal bei einer Podcastaufnahme fast vergessen hätte. Das Lustige ist, ich bin jetzt 2-3 Mal darauf angesprochen von Hörerinnen und Hörern, die sagten, es ist immer so spannend, die Leute von einer anderen Perspektive kennenzulernen, wenn du die Fragen stellst. Deshalb mache ich das jetzt auch bei dir. Frage Nummer 1. Wenn du eines Tages auf dein Leben zurückblickst, auch bis zum Zeitpunkt jetzt und guckst, Mensch, bin ich glücklich gewesen und was bin ich froh, diese eine Fähigkeit noch gelernt zu haben. Welche Fähigkeit wäre das, die du jetzt noch nicht besitzt? Was möchtest du noch lernen, unbedingt?
Ich würde tatsächlich unbedingt gerne fliegen lernen wollen. Tatsächlich sich schnell von einem Ort zum anderen zu bewegen. Ich glaube, es gibt sehr viel, was wir auf der Welt noch entdecken lernen dürfen. Und das wäre mit Fliegen natürlich deutlich einfacher wie zu Fuß.
Okay, spannend. Kann ich auch nachvollziehen. Macht Spaß. Ich habe immer so ein bisschen Problem mit der Höhe. Also zum Glück nicht körperlich, aber so ein bisschen Respekt habe ich davor schon. Und vor Turbulenzen. Das ist nicht so mein Ding. Aber spannend ist es.
Ich muss ja tatsächlich sagen, von meinem Wohnort ist keine 5 Kilometer entfernt ein großer Sportflughafen gute Freunde von mir haben dort einen Helikopter stehen und ist immer wieder beneidenswert, am Wochenende, samstags morgens mal kurz sagen zu können, komm, wir fliegen mal nach Frankreich und entdecken mal wieder einen etwas neueren Ort, den wir bis jetzt noch nicht auf unserer Lebenshistorie gesehen haben. Und das ist schon ein kleiner Reiz, den man erlernen dürfte.
Ja. Na gut, das ist auch dann großes Kino, ne, mal einen Hubschrauber zu haben und mal irgendwo hinzufliegen. Das kann ich mir gut vorstellen. Gut, Frage Nummer 2. Stell dir vor, es kommt ein Flaschengeist und sagt, Michael, du hast einen einzigen Wunsch. Und zwar völlig egal, wie viel Geld es kostet und ob es Geld bringt, völlig wurscht. Wie möchtest du, dass dein Arbeitsplatz aussieht, sowohl inhaltlich von dem, was du tust, als auch physisch, wo du bist und wie der Platz gestaltet ist?
Eine sehr gute Frage, die jetzt fast halb egoistisch zu beantworten ist von mir, denn tatsächlich bin ich gar nicht mal so unglücklich mit meinem Arbeitsplatz, außer vielleicht mal nicht ganz vorhandene Hardware, wie wir ja vielleicht im Vorfeld ganz kurz kennengelernt haben. Das Arbeitsumfeld, was ich heute mitbringen darf, dass ich mich an ganz vielen unterschiedlichen Orten, mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen, mit ganz vielen unterschiedlichen Locations bewegen darf. Ich glaube, da haben wir alle inzwischen ganz viele zugewonnen, dass wir diesen Luxus haben, das machen zu dürfen. Natürlich dieses typische Schaubild am Strand mit dem Sangria in der Sonnenliege, das ist mit Sicherheit das Ideale, was man sich vielleicht so in vielen Köpfen mitbringt. Aber ich muss deine Frage beantworten, tatsächlich, ich bin ziemlich glücklich mit dem, was ich habe.
Das klingt doch gut. Wobei Sangria am Strand, du, also ich kann das auch nicht nachvollziehen. Ich kann es genauso wenig nachvollziehen wie die Menschen, die sagen, also wenn ich jetzt einen Wunsch frei hätte, endloses Geld, dass ich nie wieder arbeiten muss. Nenn es nicht arbeiten, nenn es meinen Lebensauftrag erfüllen, meinem Sinn folgen, dann wird das Ganze schon anders und such dir das, was es ist. Also gar nichts tun, nur am Strand hängen. Ich glaube nicht, dass da jemand auf Dauer glücklich von wird.
Ja, das ist ja immer die Frage, was tust du, wenn du heute im Lotto gewinnen würdest? Ne? Ich glaube, wir müssten die Frage mit Sicherheit auch beantworten. Naja, wir würden halt weitermachen. Vielleicht auch von etwas besserem Wege, aber den ganzen Tag nichts zu tun, das ist dann doch nicht so die Mentalität.
Nee, absolut nicht. Also kann ich zu 100% sagen, ich würde weitermachen. Ich würde gewisse finanzielle Verbindlichkeiten, die man so als Unternehmer halt manchmal hat, die würde ich auslösen. Würde vielleicht das räumliche Thema bei mir noch ein bisschen klären, weil es langsam platztechnisch eng wird. Ich würde Leute für gewisse Arbeiten, gerade Marketing und so, engagieren. Aber ansonsten vom Inhaltlichen, ich würde nichts ändern. Weil das ist natürlich auch eine Luxussituation, dass man das sagen kann, ne? Dass wir beide sagen können, wir haben so viel Spaß an dem, was wir tun, dass Geld toll wäre, um Dinge zu beschleunigen, aber die diese Tätigkeit nicht ersetzt. So, dritte Frage. Welcher bekannten Persönlichkeit würdest du gerne einmal begegnen oder wärst du gerne einmal begegnet und was hättet ihr besprochen oder was würdet ihr besprechen?
Ja, da muss ich tatsächlich so ein bisschen ein Review zurückmachen. Ich bin tatsächlich ein extrem großer Michael Schumacher-Fan. Nichtsdestotrotz hat auch meine Wasserschildkröte den Namen Schumi bekommen. Weil sie sich mit Ehrgeiz und Speed in Richtung des Futters bewegte. Tatsächlich ist er ein Mensch gewesen, dem ich immer sehr viel abhaben konnte. In meiner Kindheit sehr viel über diese Person erfahren durfte, immer geschätzt habe, wie auch er seinen Beruf zur Berufung für sich gemacht hat. Für ihn war es ja auch nicht, ich fahre um den Kreis, um mein Geld zu verdienen, sondern ich fahre um den Kreis, weil es mein Lebensinhalt ist und ich da versuche, jede Sekunde irgendwie rausholen zu können. Er trotz alledem das Thema Familie auch immer sehr stark in den Fokus gesetzt hatte und versucht hat, das alles gut zu kombinieren. Von daher wäre das eine Person gewesen, die ich unheimlich gerne mal getroffen hätte, was ich mit der Person besprochen hätte. Ich glaube, ich wäre tatsächlich so ein bisschen auf die Insights des Rennsports eingegangen, um mal so zu erfahren, wie es ist, mit 280 in so eine Kurve reinzufahren. Das ist ein Erlebnis, was ich noch nicht hatte und ich wahrscheinlich auch mit einem riesigen Ehrfurcht davor stehen würde. Also tatsächlich wäre es so ein bisschen die Insights zum Thema, wie ist es denn, mit so einem Highspeed auf der Strecke zu sein?
Schön. Für mich, der ich ja keine 20 Minuten vom Nürburgring entfernt wohne, ein spannendes Thema, obwohl ich nie irgendwie Benzin im Blut hatte oder so, aber ich finde es immer wieder faszinierend, da oben hinzufahren. Also wir fahren da recht regelmäßig vorbei, denn wir müssen die Strecke nehmen, um am Nürburgring vorbeizufahren, um in ein Ferienhaus zu kommen, wo wir regelmäßig hinfahren, was nach Freunde von uns gehört, wo wir gerne mal so, man nennt es ja neudeutsch Workation, uns ausklingen zum Arbeiten. Und es ist echt immer wieder beeindruckend, wenn da so Rennvorbereitungen sind, was da abgeht. Und ja, schon ein sehr spannendes Thema, definitiv. Genauso spannend ist aber auch dein Thema.
Was sich mit dem Rennsport so ein bisschen übereindeckt, da geht es auch um ganz viel Daten und um jede Kommastelle nach der letzten Zahl. Dementsprechend, das Thema Daten ist, glaube ich, etwas, was uns alle noch sehr, sehr, sehr interessieren dürfte in der nahen Zukunft.
Ich glaube, viele Menschen haben gar nicht auf dem Schirm, was das alles beinhaltet und wie sehr unser Leben mittlerweile von Daten bestimmt wird. Die negative Seite, zumindest was den Konsumbereich betrifft, sind ja solche Bonusprogramme, die wir ja alle kennen, ne? Nutz unsere App. Das Erstaunliche ist, dass viele Leute immer noch denken, dass das für sie wäre, wenn sie so eine App vom Supermarkt nutzen und darüber bezahlen und Coupons einlösen, dass das alles zu ihrem Wohl ist und dass es dann nicht darum geht, User-Daten zu tracken. Und eine spannende Aussage, da können wir vielleicht auch mal gleich drauf ein bisschen eingehen, ist, hat mir jemand mal gesagt, wenn du fürs Produkt nichts bezahlst, bist du das Produkt. Das
naja, ist eine sehr spannende Aussage, die sich immer wieder mit dem deckt, ist denn LinkedIn tatsächlich kostenlos? Das ist ja auch immer wieder eine Frage, die man der man begegnet, um zu sagen, naja, ich kann doch möglichst viel auf der Plattform mit dem kostenfreien Account tun. Ja, das kannst du mit dem Hintergrund, deine Daten werden dementsprechend verarbeitet.
Und das ist beim Kostenpflichtigen nicht so?
Diese werden da mit Sicherheit auch verarbeitet, aber du hast Einschränkungsmöglichkeiten. Und ich glaube, das ist schon etwas, was ganz spannend sein kann, sich selbst etwas, ist immer wieder der Frage der Perspektive, sich entweder davor zu schützen oder eigentlich eher dem, worüber wir ja heute sprechen wollen, das im Proaktiven eher noch zu nutzen, was wir dann zur Verfügung steht.
Wie kann ich mir das denn vorstellen? Also egal, ob ich bezahlt oder nicht bezahlten Account habe, LinkedIn hat ganz, ganz viele Daten über mich, über mein Verhaltensmuster. Wahrscheinlich auch weiß man oder kann man aus den Daten ziemlich genau analysieren, wer meine perfekte Zielgruppe und damit auch die perfekten Kontakte bei LinkedIn wären. Natürlich geben sie das so nicht raus. Klar, dann würde natürlich die Interaktion so auf der Plattform, also sie geben es nicht kostenlos raus, mal eben so jedem, der fragt. Oder auch nur auf schwierig. Du schüttelst den Kopf, also wahrscheinlich geht es irgendwie schon, wenn man weiß, wie. Vielleicht erfahren wir das ja auch. Aber letztendlich geht es ja um Interaktion, um ein Miteinander. Und wenn jeder sofort wüsste, welche Kontakte sind meine perfekte Zielgruppe, dann ging es ja nur noch um Hard Selling und die Leute halt zu spammen. Deshalb erzähl mal so ein bisschen. Was können wir uns darunter vorstellen?
Ja, ich glaube, der Aspekt dessen, was du gerade so ein bisschen ins Spiel gebracht hast, ist denn LinkedIn tatsächlich Selling oder ist denn LinkedIn nicht auch viel mehr Social oder ist LinkedIn auch viel mehr ein Abbild eines beruflichen Daseins von jeder einzelnen Person? Mhm. Ich glaube, diese Frage dürfte man nochmal in einer separaten Folge irgendwo mit Sicherheit auch mit anderen Experten und Expertinnen diskutieren. Aber ich glaube, und deswegen habe ich gerade so ein bisschen den Kopf geschüttelt, jeder, der schon mal seinen eigenen Social Selling Index betrachtet hat, und ich finde, der Social Selling Index ist auch so ein bisschen verrufen tatsächlich in der LinkedIn Community, da er oft einfach nur mit dem Thema Reichweite interpretiert wird. Und ein guter Social Selling Index ist für eine Reichweite notwendig oder hat eben keinen Einfluss auf die Reichweite, je nachdem, wie der Betrachtungswinkel liegt. Beschäftigt man sich aber tatsächlich mal mit dem, was hinter so einem Social Selling Index sich befindet, ist gerade auch das Thema, eine für mich richtige Zielgruppe zu identifizieren, gibt er ja auf dem zweiten Balken eine klare Bewertung ab. Und das kann eben auf bis zu 10 Zielgruppengebieten stattfinden. Das bedeutet, der Index ist dafür in der Lage, mir auszugeben, kann ich denn 10 Personengruppen für mich identifizieren, die für mein berufliches Dasein auf der Plattform eine Relevanz haben. Dementsprechend ist für mich, wenn man sich selbst diesen zweiten Balken betrachtet und ich da vielleicht einen sehr niedrigen Wert habe, nicht unbedingt zu sagen oder damit gleichzusetzen, dass ich ein schlechter Vertriebler bin oder ein schlechter Rekrutier oder ich LinkedIn nicht richtig nutze, sondern es ist einfach für mich ein Abbild dessen, dass ich mir vielleicht aber gar nicht Gedanken darüber gemacht habe, was will ich denn mit der Plattform für mich eigentlich erreichen und ich bewege mich dementsprechend in einer richtigen Bubble. Also von daher glaube ich, kann da schon jeder, und der Index steht ja auch jedem Free-Account zur Verfügung, damit schon mal ein erstes Bild für sich erarbeiten, ob denn die Plattform für sich auch richtig genutzt wird.
Ich glaube, die meisten wissen noch gar nicht mal, dass es einen Social Selling Index gibt. Vielleicht erklärst du das mal ganz kurz.
Ja, gerne. Ich denke, du kannst mit Sicherheit in deinen Shownotes den Link verlinken, denn den stelle ich dir gerne zur Verfügung. Der Link ist für jeden abrufbar. Das ist ein Index, der geht von 1 bis 100, unterteilt sich in 4 Bereiche, ein vollständiges Profil, Anzahl der Profilaufrufe bzw. Verweildauer, das ist der erste Balken. Dann der zweite angesprochene Balken, das ist der Balken, der eben gerade eben diese 10 Personengruppen widerspiegelt. Der dritte Balken sagt aus, wie aktiv bin ich denn in meiner Community? Und da geht es nicht darum, nur posten, 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 sondern tatsächlich, welchen Mehrwert bringe ich denn meiner Community, fachlich, inhaltlich, aber auch kommunikativ in Form von Interaktion. Und der vierte Balken, der abschließende Balken, hier geht es ganz klassisch darum, ob ich ein gutes Beziehungsmanagement betreiben kann. Also sprich, bin ich jetzt einer der typischen Spammer, die 100 Vernetzungsanfragen in der Woche versendet, in der Hoffnung, irgendwie schnellstmöglich ein großes Netzwerk zu haben? Oder bin ich eine Person, die darauf achtet, ein qualitativ hochwertiges Business zu haben, um auch mit diesem Business zu interagieren? Und dieser Index aktualisiert sich, wie schon angesprochen, einmal in der Nacht. Und jeder, der ihn aufruft, darf da sich schon mal selbst so eine kleine Schulnote geben. Und vielleicht für die Zuhörer als kleine Randnotiz, wenn ich einen Index um der 40 habe, müsste ich mich mal auf den Hosenboden setzen und müsste überlegen, oh, so ganz habe ich noch nicht verstanden, was ich mit der Plattform machen möchte. Denn da bin ich tatsächlich qualitativ einfach kein guter LinkedIn-Nutzer. Und das ist für mich schon mal ein, weil wir heute rund ums Thema Daten unterhalten, eigentlich so die erste Date, die jeder sich selbst ziehen kann und sich selbst damit einfach mal Gedanken machen dürfte. Die Zeit, die man in dieser Plattform investiert, ob sie denn richtig eingeordnet ist.
Mhm. Ja, es hat ja jeder auch eine ganz andere, einen ganz anderen Fokus. Ich war mal gerade so frech, ich bin jetzt nicht unaufmerksam, auch für die, die das Video schauen, sondern ich habe jetzt mal mir den Link für den Social Selling Index rausgesucht, beziehungsweise ich suche ihn gerade noch, weil ich das total spannend finde, jetzt wo du gerade von gesprochen hast. Ich habe nämlich den zweiten Balken, ehrlich gesagt, nie so wirklich beachtet. Mensch, wo ist er denn jetzt? Ah, da ist er ja, SSI, Social Selling Index. Was sagt er denn bei mir? Oh, nur noch 63 von 100. Ich war mal bei 70. Ja.
Unter die wertvolle Marke von 65 gerutscht. Das wäre jetzt mal ein Anspruch, wieder da auf die 65 zu kommen, wenn man sagt, derjenige, der sich auf der Plattform professionell darstellt, sollte immer die Maßregelung 65 haben. Das ist so eine kleine Kennmarke.
Also Beziehungen aufbauen ist bei mir auf 25, also weiter geht's auch nicht. Professionelle Marke aufbauen, 20,1, sieht auch gut aus. Gezielt die richtigen Personen finden. Ja, also ich sag mal, neue Leute anschreiben, mache ich schon eine ganze Weile nicht mehr. Und das finde ich ganz spannend. Also mit gezielt die richtigen Personen finden ist wirklich gemeint, dass du dein Netzwerk aktiv ausbaust.
Nee, tatsächlich nicht mal nur. Das ist so ein bisschen eher in Richtung des vierten Balken gelegt, sondern tatsächlich, da sprechen wir vielleicht einfach mal so ein bisschen themenübergreifend über die digitale Buyer-Persona. Das ist ja auch einer der Daten, die ich immer gerne erörtere. Das heißt, auch wieder Vergleich pro, nicht pro LinkedIn-User. Ich habe ja über die LinkedIn-Suche, und das wissen zum Beispiel viele nicht, wenn du in die LinkedIn-Maske gehst und einfach mal Enter drückst, öffnet sich ja der große Suchbaum. Viele haben das Thema, dass sie einfach in die LinkedIn suche, ich suche einen Geschäftsführer, den eingeben, Enter drücken und damit sich aber ganz vielen Funktionen verwehren. Von daher hier vielleicht einfach mal der Tipp an die Zuhörer, in die LinkedIn-Suche gehen, Enter drücken, dann öffnet sich der erweiterte Suchbaum. Ich kann auf Personen klicken im zweiten Menü und kann dann auf alle Filter klicken und habe dann, wenn ich rechts nach ganz unten scrolle, zum Beispiel die Position, die ich dezidiert eingeben kann, und habe aber noch weitere Filter, die ich habe. Und das, was ich gerade so ein bisschen anreiße, das sind die sogenannten LinkedIn-Attribute. Das heißt, wir haben über 4.800 Attribute oder Suchbegriffe, wonach man einen Menschen beschreiben kann. Und so ein durchschnittlicher LinkedIn-Nutzer, wie wir sie jetzt hier sind, wir haben so zwischen 50 bis 80 Attribute. Das heißt, wir lassen uns mit 50 bis 80 Suchbegriffen beschreiben. Und technisch gesehen steckt dahinter der Prozess, dass wenn ich immer nach Menschen ähnlicher Attributen suche, und ich dann im Anschluss mit diesen Menschen interagiere, es muss keine Vernetzung sein, es genügt schon eine Interaktion in Form von Interagieren mit den Inhalten, Profilbesuche, Bewerten der Kenntnisse und so weiter, erkennt LinkedIn das als eine für mich relevante Zielgruppe. Und von diesen Zielgruppen kann ich 10 verschiedene haben. Und je stärker und je prägnanter ich mit diesen Zielgruppen interagiere, umso höher steigt zum Beispiel dieser zweite Balken. Stopp, jetzt bist du tonmäßig bei mir weg.
Sorry, ich musste mich eben ein bisschen räuspern, deshalb habe ich den Ton ausgemacht. Ich habe es parallel mal geöffnet auf den Bildschirm hinter meiner Kamera und gucke jetzt gerade neben der Kamera dran vorbei. Es ist sehr spannend, dass man dieses erweiterte Suchfeld und überhaupt so auch sortieren kann oben, letzten 24 Stunden und so weiter und so fort. Das kannte ich auch nicht. Das heißt, mal einfach gesprochen, weil ich habe jetzt zum Beispiel die Herausforderung, ich habe eine Zeit lang eine ganz andere Bubble angesprochen, also bis vor 3 Jahren als jetzt. Also früher hatte ich eine etwas andere Zielgruppe. Entsprechend ist mein Netzwerk nicht ganz homogen. Wobei ich natürlich seit 3 Jahren doch eine relativ klare Zielgruppe habe. Ich bin ein bisschen hellhörig geworden, als der Frank Panzer letztens in einem Livestream sagte, guckt mal, dass ihr mal raus aus eurer Bubble kommt, also dass ihr nicht immer mit denselben Leuten nur interagiert. Es gibt ja noch viele andere Leute, die spannend sind. Hat er da so ein paar Tipps gegeben? dass man halt nach seinen Inhalten, wo man seine Expertise ausspielen kann, sucht und dann konkret Beiträge dazu sucht und dazu auch kommentiert. Aber dass man den Social Selling Index und damit auch seine Bubble erweitert, indem man einfach ja Leute hierüber sucht, die quasi ja, die digitale Buyer-Persona repräsentieren und dann auf das Profil geht, das wusste ich gar nicht. Also das heißt reichen, ich meine, es soll ja nicht darum gehen, wie ich jetzt mit irgendwelchen Hacks möglichst schnell an Leute komme, sondern ich muss ja nicht jeden sofort als Kontakt hinzufügen, um den Algorithmus lernen zu lassen, oder wie sieht das aus?
Nein, also da genügt tatsächlich auch einfach ein, wenn wir jetzt mal wieder zahlenmäßig davon sprechen, wir haben ja die Kennzahl Impression und wir haben die Kennzahl Reichweite, da schon mal die Differenzierung, viele arbeiten ja hauptsächlich mit den Impressionen, da die natürlich ausgegeben werden in den Analytics. Eine Impression sagt ja aber nichts anderes aus wie ein Ausspielen eines Inhaltes. Was wir ja aber erreichen wollen, ist ja die Reichweite, sprich, dass jemand einen gewissen Zeitfaktor auf den Inhalten verweilt oder damit interagiert. Und wenn ich jetzt proaktiv als Beispiel Reichweite produziere bei meiner neu definierten Zielgruppe, dann ist das schon eine Interaktion, die LinkedIn lernen lässt. Also da tatsächlich einfach mal, ich sage es jetzt mal salopp, ich habe heute Nachmittag einen Workshop mit einer Hochschule. Das ist auch wieder eine ganz andere Bubble von Menschen, mit der man sich sonst bewegt. Wenn ich jetzt anfangen würde, mich mit Hochschuldekanen zu beschäftigen und ich verweile eine gewisse Zeit auf dessen Inhalten, ist es ein Prozess, den ich da damit anstoße, wo LinkedIn sagt, oh Moment, der Michael Schreck, der beschäftigt sich jetzt auf einmal ganz viel mit Dekanen, was ist denn da los? Und baut damit in einem Prozess, und da, weil du auch gerade so ein bisschen angesprochen hast, ich habe eine alte Zielgruppe oder eine alte Bubble, da ist LinkedIn tatsächlich so ein bisschen, ich vergleiche es ganz gerne mit Alzheimer gesegnet, also es vergisst auch gerne einmal alte Zielgruppen. Das heißt, wenn du in der Vergangenheit einfach ein anderes Genre hattest oder eine andere Branche und du bewegst dich in einem neuen Segment, bedeutet das nicht, dass du dein LinkedIn-Profil jetzt auf einmal löschen musst und dir neue Personen erarbeiten müsstest, sondern dich einfach proaktiv in die Zukunft orientiert mit der neuen Zielgruppe intensiv beschäftigen. Und dann vergisst LinkedIn auch einfach gerne die alten Zielgruppen gibt dir damit das Potenzial, in den neuen sich zu bewegen. Wieder auf das Beispiel Dekan zurückzukommen, also es würde ein Verweilen oder ein Reichweite produzieren, mit dessen Inhalte würde genügen. Es muss nicht die Vernetzung sein.
Ah ja, das ist spannend. Was ich immer gemacht habe, ist, wenn Beiträge aus meiner alten Zielgruppe von denen, mit denen ich mich früher vernetzt habe, kamen, habe ich immer weggeklickt. Ich möchte da von der Person jetzt nichts weiteres mehr lesen. Ist nicht böse gemeint, aber ist halt nicht mehr für mich so relevant. Und das wirkt sich ja wahrscheinlich auch auf den Algorithmus aus, weil ich kriege aus dieser Zielgruppe eigentlich nahezu gar keine Beiträge mehr vorgeschlagen, auch keine News und gar nichts.
Genau, das ist das Proaktive, was du gerade angesprochen hast. Das empfehle ich ja tatsächlich auch ganz stark den Menschen, die, wenn man sich jetzt mit noch nicht so aktiven LinkedIn-Nutzern unterhält, die sagen, oh, ich habe kein Interesse in die Plattform, die ist zu sehr politarisiert. Das sind Themen, die jetzt ich eigentlich nicht unbedingt sehen möchte in der Business-Plattform. Da gebe ich auch tatsächlich auch immer den Tipp, da mal eine Woche aktiv diesen Personen, die solche Inhalte veröffentlichen, genau diesen Verweis zu geben, den du gerade gesagt hast, jetzt gar nicht bösartig genannt, sondern einfach zu sagen, ich möchte diese Inhalte nicht sehen. Das muss ja nicht immer personenbezogen sein, sondern kann ja auch themenbezogen sein. Und das lernt dann LinkedIn recht schnell und spielt ja solche Inhalte nicht mehr aus. Also von daher entweder in der Form, ich lasse eine alte Bubble hinter mir oder ich bereinige einfach mal mein Newsfeed. Das sind zwei sehr gute Varianten, mit diesem kleinen Hack auf nicht interessiert zu klicken.
Ja, spannend. Also mache ich das schon mal richtig. Das freut mich ja. Was mich schon ein bisschen wurmt, wenn ich es gerade sehe, ist Ihre professionelle Marke aufbauen. Das sah früher mal besser aus. Was umfasst das alles, eine professionelle Marke aufbauen?
Ja, das eine ist ein natürlich vollständiges LinkedIn-Profil. Da haben wir ja auch ganz viele Kollegen, Kolleginnen in unserer Bubble, die sich damit sehr, sehr gut auskennen. Für mich beginnt der spannende Pfad, was ist hinter dem LinkedIn-Profil dahinter der Prozess? Und da fängt es eben einmal an mit den Anzahl der Profilbesuchern. Es gibt immer so ein bisschen ein Ranking, wie viele Profilbesucher der letzten 90 Tage, das ist ja auch das, was ich oben links immer sehe, habe ich denn? Und spannend ist dann, wie lange verweilen denn diese Profilbesucher auf meinem LinkedIn-Profil und was machen sie denn mit meinem LinkedIn-Profil? Also habe ich genügend Call-to-Actions in meinem LinkedIn-Profil eingepflegt und werden diese denn dann auch angeklickt? Also was viele machen ist, so als kleiner Lifehack, sie legen Links in ihre LinkedIn-Profile, zum Beispiel in der Berufserfahrung oder oben in der Setcard. Wenn ich dann immer mal wieder frage, okay, und wie oft wurden denn deine Links angeklickt? Wie relevant sind sie denn? Hast du denn die Beschreibung zu den Links richtig ausgefüllt? Ja, das messe ich nicht. Und das ist eben so ein bisschen das, wo für mich dann als Analyst immer gerne so ein bisschen der Blutdruck nach oben geht und ich sage, boah, jetzt haben wir hier eine wunderschöne Möglichkeit, eine messbare Metrik zu haben und sie wird nicht genutzt. Also um es kurz zu fassen, ich empfehle tatsächlich diese Links auch trackable zu machen, also mit den diversen Tools, die uns am Markt zur Verfügung stehen, einfach messbar zu gestalten und einfach mal herauszufinden, okay, ich habe 8, 9, 10 Call to Actions in meinem LinkedIn-Profil. Welche werden denn überhaupt angeklickt? Welche haben denn eine Relevanz? Ist denn meine Fokusbox und die zum Beispiel darin hinterlegte PDF, die ich dafür gestaltet habe, denn überhaupt interessant für meine User? Und das sind alles Punkte, um vielleicht deine Frage damit abzuschließen. Ich war auch sehr, sehr lange auf 21 Punkten verweilt im orangenen Balken, bis ich mir diesem Thema einfach mal sehr viel Zeit gewidmet habe und habe versucht, die Call to Actions in meinem LinkedIn-Profil so weit zu optimieren, dass ich da eine sehr hohe Aufrufrate bekomme. Und so bin ich bin jetzt aktuell bei 24,5 Punkte, bin da ganz, ganz stolz und verweile darauf auch. Das sind so die letzten Nuancen, die dann nochmal was gebracht haben.
Ich sehe gerade, sorry, ich habe totalen Unsinn erzählt. Ich bin ja auch bei 20, also auch bei 80% des Balkens. Unsinn. Aber es war trotzdem spannend, weil ich wusste gar nicht, was du gerade sagtest, dass man bis zu 8 Links hinterlegen kann. Das finde ich spannend. Also ich habe im Fokus bei mir Link zu meinem Newsletter, Link zu meinem Terminbuchungstool, auch grafisch hinterlegt über ein Bild. Aber dass man weiter oben auch noch... Ah, du meinst hier, wo jetzt, wenn ich mich reinlogge, wo steht offen für Profil ergänzen, Bloganzeigen, dass man da auch noch einen Link hinpacken kann?
Ja, also je nachdem, ob ich jetzt da, ist tatsächlich ein Unterschied zwischen Premium und Free-User. Der Free-User hat ja die Möglichkeit, unter der Ortsangabe im oberen Profilbereich einen ersten Link zu setzen, das ist der Free-Link. Als Premium-Nutzer habe ich dann ja die Möglichkeit, einen zusätzlichen Button noch zu generieren. Zum Beispiel einen Terminbuchungsbutton. Dann habe ich die Möglichkeit, in der Fokusbox meinen Link zu hinterlegen. Ich habe in der Möglichkeit, in der Berufserfahrung unten noch einen Link zu setzen. Ich habe aber auch die Möglichkeit, unten bei Projekte, wenn man den Projektebereich aktiviert hat in seinem LinkedIn-Profil, dort einen weiteren Link zu setzen. Bei den Auszeichnungen, Kenntnissen oder auch bei den erlangten Kenntnissen. Also ich habe da verschiedene Unterfelder, wo ich immer wieder Call to Action setzen kann. Und das ist so ein bisschen dieser Ansatz, den wir auch mit Red Rope fahren, wo du vorhin kurz in der Ansprache mit Norbert Schuster entwickelt angesprochen hast, dass wir unser LinkedIn-Profil nicht nur als Branding-Profil sehen, sondern wir sehen es als Vertriebswerkzeug. Jetzt gar nicht, um jetzt Hardcore-Vertrieb zu machen, sondern im Gegenteil, wir wollen ja mit unserem optimierten LinkedIn-Profil den User vertrieblich avisieren, der ja eh schon Interesse bekundet hat, weil er auf unser Profil geht. Also wir sind ja gar nicht proaktiv auf ihn zugegangen, sondern sind über den passiven Weg gelaufen und jetzt ist derjenige auf dem LinkedIn-Profil und jetzt einfach mal diese klassische Vertrieblerbrille aufsetzen und zu überlegen, wo kann ich denn mein Profil noch wirklich gut gestalten, inhaltlich auch gut gestalten, dass ein Nutzer sich abgeholt fühlt und Interesse hat, da auf diverse Links zu setzen.
Ja, also total spannend. Also weil ich natürlich, LinkedIn ist für mich auch nicht einfach nur repräsentativ. Und ich meine, es gibt ja auch viele, die das im Unternehmenskontext nutzen als Angestellte, Corporate Influencing, Personal Branding mäßig. Klar, Personal Branding spielt mir auch eine Rolle, aber es ist mein Hauptvertriebstool, auch wenn jetzt nicht alle direkt über LinkedIn kommen, aber darüber generiere ich, sage ich mal, doch viele, viele Aufmerksamkeit und Interesse. Von daher sehr, sehr spannend.
Also ohne jetzt, dass du spoilern müsstest, wie viele Profilbesucher du hast, aber einfach um mal eine Range zu nennen. Ein guter LinkedIn-Nutzer hat so zwischen 700 und 1000 Profilbesucher in 90 Tagen. Das ist so eine Mindestrange, die sollte man erreichen, um einfach auch im Index da ein bisschen eine Awareness zu schaffen dafür, okay, das ist eine Person, die hat eine Relevanz. Von daher für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die dürfen sich das gerne einfach mal anschauen. Wenn sie darunter liegen, dann sollte man sich über Maßnahmen Gedanken machen, wie ich denn potenziell mehr Profilbesucher erreichen kann.
Ja, da war ich mal deutlich drin, definitiv. Ja, ist jetzt in den letzten Wochen ein bisschen zurückgegangen, was interessant ist, seit Anfang April, ja, das ist deutlich zurückgegangen. Vorher war es höher und das Interessante ist, ich bin mal gespannt, ich habe jetzt letzte Woche angefangen, viel Content zu posten. Mal gucken, wie sich das dann auswirkt. Aber bei mir ist ein stetiges Hoch und Runter, also ist echt interessant. Definitiv.
Da vielleicht auch tatsächlich nur den Tipp als Analytics. Es gibt ja in den erweiterten LinkedIn Analytics die Möglichkeit auch zu sehen, woher kommen denn meine Profilbesucher. Ist auch immer wieder ganz spannend, dass ja nicht immer der Content das Nummer eins, die Nummer eins Quelle für Profilbesucher ist, sondern einfach auch sehr, sehr häufig kennen ja viele schon die Kommentare. Und das ist auch wieder etwas, was ich ganz wichtig finde. Es nutzen inzwischen sehr, sehr viele LinkedIn-Nutzer die LinkedIn-Suche in Fachbegriffen, um einfach nach Personen zu suchen. Und auch da sich immer wieder Gedanken dazu zu machen, habe ich denn in meinen Bereichen, wo ich textlich Inhalte in mein LinkedIn-Profil gesetzt habe, denn auch die klassischen Keywords gesetzt? Also findet man mich denn auch zu den Wörtern, die ich gefunden werden möchte? Und auch da sich einfach mal überlegen, ist denn mein LinkedIn-Profil Keyword optimiert? Mhm. Und das auch kann auch wieder Profilaufrufe geben.
Also, es sind so viele Details und wir haben wahrscheinlich noch nicht mal an der Oberfläche richtig gekratzt. Also.
Das ist aber tatsächlich so ein bisschen auch ein Eindruck, den wir immer häufiger verspüren, wenn wir mit Unternehmen sprechen, die sagen, wir haben einen top ausgebildeten Corporate Ambassador Programm, wir haben in Corporate Personal Brands, aber uns fehlt so diese Nuance, wie kriegen wir das jetzt nochmal in eine Messbarkeit übersetzt? Also wie lässt sich denn früher oder später irgendwo vielleicht im besten Fall ein ROI mal ermitteln von unserer kompletten LinkedIn-Thematik? Und das sind die Cases, wo ich einfach ganz gerne ansetze, um zu versuchen, dann eine möglichst hohe Messbarkeit zu erzielen, wenn es dem Anspruch gegolten ist, da auch am Ende eine Rückmeldung zu bekommen, okay, es ist jetzt nicht nur reines Branding für uns. Mhm.
Also was ich schon festgestellt habe, ja, Entschuldigung.
Und das ist eben halt auch dieser Ansatz mit dieser digitalen Buyer-Persona, ne? Auch diesen Anspruch zu haben, ich setze mich mal hin und ich nehme jetzt mal ein Beispiel des Geschäftsführers. Viele geben Geschäftsführer oder CEO ein in der LinkedIn-Suche. Diese Titelposition Geschäftsführer ist aber mit über 24 Attributen versehen in LinkedIn. Und da ich ja wissentlich in LinkedIn die Oder-Suche habe, also wenn ich jetzt nur den CEO eingebe, werden mir nicht die Geschäftsführer angezeigt. Oder. Also wäre es eigentlich für mich diese Hausaufgabe als zuständiger Mitarbeiter, mal über alle Attribute Bescheid zu wissen, damit ich auch volles Potenzial erarbeiten kann, was in LinkedIn an Zielpersonen unterwegs ist. Mhm. Und das ist Arbeit. Also das darf man auch ganz klar sagen, um mal so alle Attribute zu definieren, da sitzt man mal 3-4 Stunden.
Hm. Ja, ich weiß selber noch, wie gesagt, aktuell bin ich gar nicht mehr aktiv dabei, mein Netzwerk auszubauen. Ich habe 200 Follower und ein bisschen weniger Kontakte. War jetzt auch nie mein Ziel. Also ich meine, klar, wenn du da bei 9.500 bist, denkst du schon so, oh ja, so 10.000, mal gucken, ob ich das schaffe. Und contentmäßig von bis, Interaktionen auch von bis. Ich habe alles mitgekriegt, auch die Veränderungen des Algorithmus in den letzten anderthalb Jahren, die ja teilweise krass waren. Und jedes Mal, wenn ich mich ransetze, wenn ich neue Impulse kriege, wie jetzt auch von dir heute, vielen Dank schon mal, merke ich das danach auch. Und das Blöde ist halt irgendwie, du musst die ganze Zeit aktiv sein. Du kannst nicht sagen, okay, ich bin jetzt nur aktiv, indem ich immer Content produziere. Ich mache viel Content. Ich kriege auch immer die Rückmeldung, das ist super, du bist gut zu sehen. Aber ich entdecke langsam immer mehr, dass ich halt in einer Bubble festhänge. Die ist zwar meine Zielgruppe, aber es sind immer mehr die gleichen Leute, die drauf reagieren, die kommentieren. Und ich mache es ja nicht nur, oder ich mache es ja schon gar nicht zur Selbstbeweihräucherung, sondern ich möchte ja auch Menschen erreichen, aus denen Kontakten sich dann auch Geschäftsbeziehungen ergeben. Von daher super spannend, was du hier schon gesagt hast. Und nochmal zurück zu den weiteren Daten, auf die wir jetzt so keinen Zugriff haben. Wie kann man sich das vorstellen? Wie tief rein gehen die Informationen, die du da erhältst?
Ja, ich möchte das vielleicht tatsächlich auch nochmal in eine kleine Relation setzen. Nicht Zugriff haben ist nicht ganz korrekt, sondern einfach in der Form, die auf der Schnelle den Zugriff haben. Also es gibt ja an sich den öffentlichen Aktivitätsstream jedes LinkedIn-Nutzers, wenn er ihn denn nicht proaktiv ausgeblendet hat. Das heißt, mithilfe der Sichtung dieses Aktivitätsstreams hätte ich ja perspektivisch die Möglichkeit, mehr über den Nutzer zu erfahren. Also ich nenne jetzt mal klassische Dinge aus der Verhaltensanalyse von uns ist, welche Content-Formate findet denn die Person attraktiv? Also Like sie oder interagiert sie lieber mit normalen Single-Image-Beiträgen, mit Karussell, mit einem PDF oder mit einem Video. Also das ist ja mal so die erste Resonanz, die wir einfach haben. Welche Inhaltsformate sind denn interessant? Mit welchen Themen beschäftigte sich denn die Person zuletzt? Das ist für uns immer ganz gern so eine Ergänzung in der Redaktionsplanung. Also nicht nur zu sagen, wir wollen erzählen aus Unternehmenssicht, sondern lass uns doch mal schauen, mit welchen Themen in den letzten 90 Tagen hat sich denn die Person beschäftigt auf der Plattform LinkedIn. Das ist etwas, was wir ganz gerne immer in der Verhaltensanalyse zu Rande nehmen, aber auch Themen wie dem Persönlichkeitstyp. Also sprich, es gibt ja diverse Persönlichkeitstypen. Das ist so ein bisschen aufgebaut auf das DISC-Modell, was es gibt, diese vier Farben, Rot, Gelb, Grün, Blau, wie wir Menschen clustern können. Und auch da einfach herauszufinden, okay, die Person orientiert sich immer stärker in Richtung eines blauen Types, also muss ich die Person mit Zahlen, Daten, Fakten avisieren und kann sie nicht mit einem Performer-Rotgedanken besprechen und bespielen. Das sind alles Infos, die wären perspektivisch sichtlich über den Aktivitätsstream. Das ist nur ein immenser Zeitaufwand, das manuell zu analysieren. Und deswegen lässt sich das eben über eine Verhaltensanalyse, wie wir sie anbieten, halt einfach konkretisiert auf meine Zielperson auf einer Präsi direkt runtersprechen. Und dementsprechend ist das etwas, was gerade im Bereich vertriebliche Akquise einen guten Einsatzpunkt hat, weil ich habe jetzt ein kleines Beispiel von einem Unternehmen, da sagte der Vertriebsleiter, meine Vertriebler, die haben so viel zu tun, die haben jetzt keine Zeit, sich einzeln mit Personen zu beschäftigen, mach's ihnen so schmackhaft, wie es nur geht. Und da sind wir tatsächlich hergegangen und haben im Sales Navigator die avisierten digitalen Buyer-Personas in einzelne Persönlichkeitstypen in Leadlisten gelegt, haben dem Vertriebler noch verschiedene Textbausteine an die Hand gegeben, angepasst auf den Persönlichkeitstyp, so dass der Vertriebsmitarbeitende einfach nur noch das nehmen musste und musste es verarbeiten in seiner persönlichen Ansprache. Also auch da lässt sich ein hoher Werkzeugkasten entwickeln, der dann für Vertrieb, aber auch natürlich fürs Marketing gut nutzbar ist. Ein anderes Beispiel letzte Woche aus einer großen Agentur heraus, wo einfach auch aus dem Marketing heraus bis dahin Webinareinladungen verfolgt worden sind und leider übers Advertising keinen Erfolg gebracht hatten. Was haben wir über die Verhaltensanalyse herausgefunden? Es wurde bis dato mit einem Video beworben. Die Zielgruppe perspektivisch, das waren Chemikanten gewesen, haben aber kein Interesse an Videocontent. Dementsprechend haben wir das Format einfach abgeändert und auf einmal sind die Webinaranmeldungen übers Advertising auch eingelaufen. Also es kann, und das ist so der Ansatz, den wir fahren, einfach sehr, sehr spannend sein, sich mit dem Verhalten unserer Zielgruppen zu beschäftigen und darüber einfach mehr Informationen zu sammeln, denn das ist ja das Schöne, was wir eingangs gesagt haben, wir hinterlassen alle Datenspuren und diese Datenspuren können wir dienlichst nutzen, um unsere Kampagnen erfolgreicher zu machen.
Da sprichst du ein spannendes Thema an, definitiv. Wie wertvoll ist der Content, den ich mache? Und vor allen Dingen ich weiß nicht, ob man sagen kann Mythos, aber eine Aussage, die ich immer wieder höre und immer wieder lese, ist, also du glaubst gar nicht, wie viele Leute stille Leser und Zuschauer sind, von denen du nie was mitbekommst, die dann aber letzten Endes für dich relevant werden. Ich kann aus meiner Erfahrung bestätigen, ich würde mal so aus dem Bauch raus, also ganz subjektiv sagen, wahrscheinlich 90%, wenn nicht sogar mehr, derer, die bei mir aktiv sind, interagieren, mit denen ich auch wirklich Kontakt habe, werden nicht zu meinen Kunden. Und viele Kunden, die dann irgendwann auf mich zukommen und dann auch im Gespräch sagen, ja, wie haben Sie mich gefunden? Und dann ist schon ein großer Anteil, der sagt, ja, bei LinkedIn, da haben wir jetzt eine Zeit lang Ihre Beiträge gesehen. Wenn du die Profile anguckst, also die sind selber total passiv, da ist nichts. Also wenn ein Bild da ist, ist schon gut, Banner und so, vergiss es. Aber die lesen, gucken halt mal rein, haben vielleicht mal sich gesagt, okay, zu dem Thema, ich suche jetzt mal nicht bei Google, sondern ich suche bei LinkedIn und dann bin ich halt aufgeploppt durch die Menge an Content, die ich gemacht habe. Und die wurden dann zu Kunden. Ist das anhand von Daten nachweisbar oder irgendwie belegbar, dass wirklich so viele Leute doch unheimlich aktiv sind, also aktiv im Sinne von konsumieren sind und dass das vertrieblich wirklich so eine interessante Zielgruppe ist?
Ich würde es jetzt mal nicht über einen Nenner schieben wollen. Es ist natürlich immer so ein bisschen abhängig von der Zielgruppe, aber tatsächlich gerade aus dem industriellen Umfeld heraus, wo wir sehr stark tätig sind und da auch in Nischen kommen, wo man immer dachte, da ist gar keine Relevanz auf LinkedIn. Ich habe so ein schönes Beispiel. Wir hatten jetzt ein Unternehmen, das für Kindertagesstätten Lebensmittel, Mittagessen produziert. Und da war der Anspruch gewesen, Kindertagesstättenleitungen zu erhaschen. Und da war auch so ein bisschen, boah, LinkedIn brauchen wir nicht, finden wir nicht, bis wir tatsächlich mal so ein bisschen in die Analyse eingestiegen sind und haben aber tatsächlich das von dir angesprochene Szenario erleben dürfen. Da ist keine Kindertagesstättenleitung, die jetzt aktiv postet oder da kommentiert, aber doch sehr stark passiv mitliest. Und das ist ja für uns dann der Anspruch. Wie können wir es schaffen, bei diesen Personen so interessant in den Feed zu kommen, dass auch wenn sie passiv mitliest, dann uns immer wieder im Gedächtnis behält. Und ich glaube, dass das bei 80% der Branchen die Herausforderung ist. Dass tatsächlich der Großteil der Branchen passive Zielgruppen auf LinkedIn haben. Und umso schwerer ist es natürlich, nicht mit dem typischen Bullshit-Bingo-Content, der leider sehr häufig immer noch auf der Plattform zu finden ist, aus der Masse herauszustechen und dann die passiven Nutzer tatsächlich abzuholen.
Ich würde mir manchmal ehrlich gesagt wünschen, wir hätten die Impressions nicht. Also, dass man nicht sehen könnte, wie viele Impressions hat mein Beitrag? Weil ich kenne auch die Zeit, wo ich mich davon habe treiben lassen. Natürlich war es genial, als letztes Jahr der Videofeed explodiert ist und ich meine, ich mache jetzt keine aktiven Videos. Es ist ein ewiges Thema bei mir. Bei mir geht es um Videokommunikation. Ich selber mache nicht viele. Es ist Zeitthema einfach, ne? Weil wenn ich es mache, mache ich es dann aber auch mit Sinn und Verstand, dass es auch ein langfristiges Ding ist. Aber ich habe meine wöchentlichen Videosnippets und Longform-Content aus den Podcasts heraus und die sind natürlich völlig explodiert, wenn mal ein Snippet in den Videofeed kam. Das Messbare hinterher habe ich damals schon öfters gesagt bekommen von Profis. Schau mal, wie deine Profilaufrufe sind, wie viele Kontaktanfragen. Es war ein Witz. Also es war sogar direkt danach weniger als ansonsten mit schriftlichem Content. Von daher, Videofeed ist ja Thema für sich und auch erstmal Geschichte. Aber grundsätzlich meine Frage, weil natürlich das Thema Video in der Unternehmenskommunikation immer mehr an Bedeutung gewinnt, zum Glück, endlich mal. Aber ich habe immer noch das Gefühl bei LinkedIn, also es ist jetzt noch nicht so, dass ich sagen würde, okay, ich bin so überzeugt auf LinkedIn bezogen. Und ich meine jetzt nicht, dass Video nicht interessant ist, sondern dass LinkedIn damit wertvoll genug umgeht, dass ich jetzt jedem empfehlen könnte, mach Content für LinkedIn. Also ich würde eher sagen, mach Content, den du auch auf LinkedIn nutzt, aber explizit für LinkedIn. Wie siehst du das? Oder was sagen die Daten viel besser?
Ja, tatsächlich. Ich meine, nach Beendigung des Video-Feeds war ja wieder der Aufschrei groß geworden. Was passiert denn jetzt mit Video auf der Plattform? Ich weiß nicht, ob es dir genauso geht wie mir. Seit 4 Tagen ungefähr verspüre ich eine häufigere Ausspielfrequenz von Videos im regulären Feed, auch in anderen Formaten, was es bis vor wenigen Tagen noch nicht gab. LinkedIn selbst hat ja auch die Aussage getroffen, dass Video eine Relevanz für die Plattform behält. Man aber jetzt gerade erst selbst erstmal abwägen möchte, inwieweit das mit Impressionen versehen wird. Ich persönlich habe da ein bisschen eine andere Einstellung wie vielleicht viele große Content Creator. Für mich ist es dann immer wieder die Frage, ist denn meine Zielgruppe Video ready und wie möchte ich mich denn dann mit meinen Videoinhalten absetzen? Denn das ist ja auch etwas, was wir in Zeiten des Videofeeds kennengelernt haben, dass auf einmal jeder mit den typischen Regeln, du musst die Hook einbauen, dein Video darf nur so und so viele Sekunden sein, du musst nach so und so viele Sekunden schneiden. Also am Ende hatten wir ja doch auch einen sehr generischen Videofeed, wo sehr viele Inhalte sehr ähnlich waren. Und schaffe ich es denn damit, mit dieser Art von Videofeed Interesse bei einem Pharmachemiker oder bei einem Prozessingenieur oder bei einem Geschäftsführer zu erarbeiten? Oder kann ich meinen Videoinhalt inhaltlich so positionieren und platzieren, dass ich tatsächlich, wenn er dann im Feed ausgespielt wird, die Aufmerksamkeit meiner Zielgruppe erlangt? Also da bin ich ähnlicher Meinung wie du. Die Impression ist eine falsche Kennzahl, auf der wir immer wieder getrieben sind. Ich habe jetzt ganz interessant eine Analyse fahren dürfen für eine Company mit 14.000 Followern, also so typischer Mittelstand. Und man hat auf einmal festgestellt, wenn man mal die Analyse per se richtig gefahren hat, die erreichten Personen waren nur zu knapp 1,2% relevant gewesen. Und der Rest war eine Bubble gewesen, die nicht Zielgruppenrelevanz hatte. Und dann sollte ich mir natürlich schon Gedanken machen als Unternehmen, sind denn meine Inhalte der Videos, die mit Sicherheit nicht schlecht produziert worden sind, denn überhaupt stimmig für das Interessensgebilde meiner Zielgruppe?
Ja, das ist eine total spannende Frage, weil eine ähnliche Frage habe ich mir auch mal wieder gestellt. Natürlich ist es nach außen betrachtet völlig idiotisch von mir, nicht Video-Content zu machen, weil, ne, Schuster, bleib bei deinen Leisten, beziehungsweise, aber der Satz, die Kinder des Schusters haben die schlechtesten Schuhe, passt bei mir dann doch eher. Weil, klar, ne, ich rede über Video und zeige nicht viel, aber was ich halt immer wieder erlebe, ist bei Unternehmen, die von Kunden von uns werden, da ist das Thema Video Neuland und die sind einfach mutig, es zu machen. Natürlich gibt es die Low-Hanging-Fruits, die schon Erfahrung haben, die sagen, wir wollen jetzt professionalisieren. Das sind auch natürlich die Kunden, wo es am geschmeidigsten läuft. Aber die wirklichen Neukunden, also die neu anfangen, ist schon der überwiegende Teil. Und da kriege ich ja mit. Also wenn jemand da bei LinkedIn aktiv ist, ist er ein passiver Mitleser. Eigentlich jedes Mal, wirklich bei jedem neuen Kunden, der in das Thema mediale Sichtbarkeit einsteigt, mache ich immer noch, wenn wir unseren Kick-Off-Workshop machen, einen halben LinkedIn-Workshop, weil die da überhaupt noch nicht tätig sind. Und genau das, was du gerade gesagt hast, frage ich mich auch. Wenn ich jetzt wirklich den Aufwand betreibe und Video mache, ich kann mich ja nicht hinstellen mit meiner Expertise, mit unserer Expertise, meine Frau ist ja Videografin, und ein 0815 Handy-Video machen, was nicht sauber geschnitten ist, keinen guten Ton hat und nicht ordentlich ist. Aber es bringt mir halt ziemlich wenig, wenn ich Leute damit erreiche, die das toll finden und super finden, aber halt null Potenzial als meine Kunden haben. Ne? Und das ist so ein bisschen der Grund, warum ich aus den Erfahrungen heraus mit Videos, die ich gemacht habe, einfach noch nicht aktiv geworden bin so richtig.
Ja, das ist tatsächlich auch genau der Weg, den wir mit unserer RedWop-Strategie immer wieder spüren, dass wenn wir die Chance haben, mit Norbert Schuster und seiner Bayer-Persona, die ja auch sehr, sehr tiefgreifend ist und sich auch da genau darüber Gedanken macht, ist denn das Format, das wir angedacht haben, denn das Richtige für die Zielgruppe, was wir dann durch Verhaltensanalysen bestätigen können? Das ist oftmals vielleicht ein Weg erstmal zurück oder ein Weg vielleicht entgegen der gedachten Richtung, aber ist dann ein Weg, der eher der Zielgruppe entspricht. Und dann habe ich vielleicht nicht den Hype, dass ich mit meinem Post jedes Mal mehrere tausend Impressions generiere, sondern vielleicht eine kleinere Kennzahl. Wenn ich dann aber rum prozentual einen deutlichen Gewinn in meine Zielgruppe verspüre, dann glaube ich, zumindest in unserem Ansatz, habe ich einen höheren Mehrwert wie das Erreichen von hohen Impressionszahlen.
Ja, also grundsätzlich kann man schon sagen, Video nimmt auch bei LinkedIn an Wichtigkeit zu, aber ja, gezielt Verhalten. Eingesetzt, genau, aufs Verhalten bezogen. Weil ich bin ja sehr stark im Bereich Marketing, Sales, Unternehmenskommunikation, was meine Zielgruppe jetzt betrifft. Meine eigentliche Bubble, viele, mit denen ich interagiere, da kommen auch viele her. Aber ist halt auch ganz viel das Thema Personal Branding, LinkedIn Coaching, hier, sag ich mal, das Umfeld, die Bubble vom Corporate Influencer Forum. Das sind Menschen, die sehr aktiv und sehr nah dran sind bei den aktuellen Themen. Natürlich sind die videoaffin, aber mal brutal gesagt, die bezahlen am Ende des Monats nicht meine Rechnung. Das ist ja nicht meine Zielgruppe. Und das ist so ein bisschen eine Erkenntnis, die ich jetzt im letzten halben Jahr hatte, weil ich mich immer wieder geärgert habe, dass ich halt mit Video nicht so viel tue.
Bin ich aber komplett d'accord. Ich meine, am Ende, wenn wir uns, wir hatten einen schönen Abend am IBM-Influencer-Treffen. Wenn wir aber dann mal die Menschen in einem Raum, die sich dort befunden haben, gegenüber, wer sind deine Kunden, dann haben wir da ein Bild, das einfach bei ganz, ganz vielen Menschen auf einmal einen Haareffekt auslöst, die aktiv sind auf der Plattform LinkedIn und mit welchen Menschen man dort aktiv ist. Es ist oftmals eine homogene Gruppe, aber keine wirtschaftliche Gruppe. Und das eine macht vielleicht mehr Spaß, aber am Ende das andere bezahlt uns die Brötchen, wie du es richtig gesagt hast. Und da darf man vielleicht manchmal einen neuen Weg finden.
Wobei ich da ergänzen möchte, es ist natürlich nicht sinnlos, sich mit Leuten zu treffen. Es ist auch nicht sinnlos, auf Afterwork und LinkedIn Local Treffen zu gehen. Meine Erfahrung ist, also wir sind sehr gut vernetzt, meine Frau und ich. Wir sind halt Netzwerker schon immer gewesen, aus der Medien- und Musikbranche kommt. Was da halt passiert ist, je öfters man sich trifft, also in echt Treffen ist halt schon, sag ich mal, wie man so schön sagt, der heiße Scheiß. Also das macht echt schon einen Booster im Kontakt, den man vorher hatte. Das finde ich auch das Geniale bei LinkedIn. Also ich könnte in jede Großstadt in Deutschland fahren. Ich habe garantiert eine Handvoll Menschen, die bereit wären, sich mit mir zu treffen, weil wir uns kennen, weil wir uns mögen. Und das kam durch LinkedIn. Und was sich da halt ergibt, je öfter du dich dann triffst und mehr austauschst und auch mal außerhalb dieser Kreise triffst und dann mal persönlich sprichst und die Person gegenüber dann plötzlich mal wirklich versteht, und das beziehe ich nicht nur auf mich, das habe ich bei anderen Leuten mit Angeboten anderer Art, die vielleicht auch dachten, es ist ganz klar, wie sie kommunizieren bei LinkedIn, aber trotzdem, die meisten verstehen es ja nicht auf Anhieb, was jeder wirklich macht. Und wenn du da so ein paar Mal, das ist bei uns genau dasselbe, wie oft haben wir uns schon bei irgendwelchen Events gesehen, wie oft haben wir schon geschrieben, sonst was, aber jetzt in Fürstenfeldbruck, da nach der Wiesn, habe ich erstmal wahrscheinlich auch nur im Ansatz verstanden, welche Tragweite das hat, was du machst, was du tust im Detail. Das kommt halt durch diese Treffen. Und meine Erfahrung ist, daraus ergeben sich dann schon Geschäftsbeziehungen. Zwar nicht mit der Person, mit der ich spreche, aber die sagt, ach Mensch, das ist ja total spannend für den und den. Und das jetzt so nach anderthalb, zwei Jahren, wo wir das ganz aktiv tun, meine Frau und ich, da kommen jetzt wirklich seit Anfang des Jahres immer wieder Kontakte zustande und auch Aufträge. Und das ist insofern, es ist halt ein Marathon. Die meisten haben keinen Bock drauf, die wollen halt Hard-Selling machen, ne, am besten. Aber es lohnt sich, man muss halt dranbleiben. Wie Podcast, ist auch ein Marathon, muss man auch dranbleiben.
Richtig, und ich glaube, du hast es richtig schön umschrieben. LinkedIn ist nicht der Akquise-Kanal, um direkt Vertrieb zu machen, sondern es ist ein Social-Aspekt. Es ist immer so schön, wie Norbert Schuster zitiere, immer wieder eine Messe, die nie endet. Also sprich, ich habe immer wieder die Möglichkeit, aus einem Offline-Event gut in Kontakt zu bleiben zum nächsten Offline-Event, und ich habe keinen Kontaktabbruch. Von daher, es ist ein Werkzeug in einer modernen Unternehmensstrategie, um zukünftige Aufträge zu generieren.
Sehr, sehr schönes Schlusswort, muss ich sagen. Passt gerade perfekt, Michael. Von daher einen großen Dank an mich für deine Insights. Ich merke gerade schon, das war jetzt gerade der Gruß aus der Küche. Wir werden uns garantiert nochmal sprechen. Und ich habe gerade eine blöde Idee gehabt eben. Muss ich vielleicht später mal die Aufnahme reinhören, wie ich das Ganze nenne. Aber du hattest am Anfang was gesagt, was ist LinkedIn überhaupt, wofür nutzen wir es? Da gibt es ja auch viele andere Experten zu. Ich glaube, da machen wir mal einen Experten-Talk-Podcast zu. Weil das ist grundsätzlich ein spannendes Thema. Wofür nutzt man LinkedIn eigentlich? Welche Aspekte gibt es da? Kommen wir nochmal drauf zurück bei Gelegenheit. Ich danke dir auf jeden Fall schon mal für deine Zeit. Auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass du heute wieder dabei warst, dass du zugehört hast. Wenn du Ideen hast für Podcast-Gäste oder sagst, also das ist ja toll, dass du über LinkedIn redest und auch mal über Video, aber red doch mal über, was weiß ich, Podcast. Also das ist ja auch eins meiner Themen. Oder lad mal den oder die ein, die können da ganz tolle Sachen drüber erzählen. Dann schreib mir gerne an podcast@corporate-studio.de. Ansonsten lass gerne auf der Podcast-Plattform, wo du diesen Podcast gehört hast, oder wenn du ihn bei YouTube geschaut hast, lass einen Like da und gerne auch einen Kommentar. Ich freue mich immer über Kritik und Feedback. Und in diesem Sinne wünsche ich noch eine wunderschöne Restwoche. Und ja, Michael, ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Bis dann. Tschüss.
Vielen Dank, lieber Florian. Tschüss.
Das war Video Reloaded, dein Podcast über Videokommunikation 4.0. Und denk immer daran, wenn nicht mit der Zeit geht, dann geht mit der Zeit.